It's more than money that you need.
Herzlich willkommen zu More Than Money, die Podcast-Show für Menschen, die mehr als Geld in ihrem Leben wollen. Wenn Sie sich mehr Geld, mehr Glück und mehr Lebensqualität wünschen, um Ihr Leben bewusster zu leben und es zu genießen, dann sind Sie hier richtig. Schauen Sie mit mir hinter die Kulissen und entdecken, wie Sie Ihr Denken ändern können, um Ihr Leben in allen Lebensbereichen zu verbessern. Hören Sie spannende Geschichten und wertvolle Tipps, wie Sie einen rundum entspannten Umgang mit Geld erreichen. Lüften Sie das Geheimnis, wie Sie das Leben führen können, das Sie wirklich wollen. Mein Name ist Andreas Enrico Brell und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir starten gleich mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen zum More Than Money Podcast mit einem ganz besonderen Gast an einem ganz besonderen Ort in Hamburg und einem unglaublichen Thema, das Gänsehaut verursacht. Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung in Hamburg und ich darf heute begrüßen Titi Mierendorf.
Hallo.
Wir haben viel Spaß gehabt schon im ersten Gespräch und im Vorgespräch zu diesem Interview. Und wir wollen heute ein bisschen über etwas sprechen, was mich auch mein Leben lang begleitet. Zwar aus einer anderen Perspektive, aber doch wohl mit sehr viel Parallelen. Und wir wollen Verantwortung als Thema in den Mittelpunkt stellen, denn da ist etwas bei Titi passiert, was ja so seinesgleichen sucht. Und wie gesagt, die bewusste Gänsehaut verursacht. Zumindest war das bei mir so. Ich hoffe, ihr und euch geht es genauso. Und mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Wir steigen einfach mal direkt ein, wie es dir ergangen ist. Schön, dass du da bist, dass du die Zeit findest.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
Und wir wollen heute so ein bisschen einsteigen, was eigentlich der Grund war, dass du gesagt hast, ich mache jetzt mehr als Fernsehen.
Ach Gott, Fernsehen war ja jetzt nie ein erklärtes Ziel meines Lebens. Ich bin ja ins Fernsehen eigentlich reingerutscht. Fernsehen ist ja nur ein kleiner Ausschnitt meines Lebens gewesen, in Klammern. Und ja, ein bisschen ist es das ja immer noch. Aber ich habe gemerkt, es gibt deutlich mehr im Leben als eine Karriere. Und zwar hat sich das 2012 für mich natürlich ganz klar ergeben durch die Geburt meiner Tochter. Ist ja für die meisten Menschen in ihrem Leben das wichtigste Ereignis.
Ja.
Wenn es ihnen vergönnt ist, ein Kind zu bekommen. Das ist, also wie gesagt, das größte Geschenk und war bisher der größte Life-Changer, die größte lebensverändernde Situation, die ich hatte.
Ist das etwas, wo du gesagt hast, das hat auch deinen zeitlichen Rhythmus durcheinander gebracht?
Ja, total. Also mit dem Kind, wenn ein Kind ins Leben tritt, dann ist das Leben nicht mehr mit dem vergleichbar, was man vorher hatte. Ich finde es immer so toll, wenn man unterwegs irgendwie so während der Eltern sieht, die Frau mit dem dicken Bauch, die freuen sich so und sehen dann uns mit Kind und dann, ich weiß es ja noch aus unserer Schwangerschaft heraus, dann sind wir dann so entlang gegangen, ach ja, Schatz, irgendwann gehen wir hier auch spazieren und das Leben ist toll. Man hatte eine ganz andere romantisierte Vorstellung davon, wie Elternschaft wirklich ist, als das, was einen dann in echt erwartet. Aber es ist toll, es ist nur komplett anders, als man sich vorstellt.
Die Verantwortung, die dahinter steckt, interpretieren viele ja auch im Sinne von Geld zum Beispiel so, dass sie sagen, ja, ich stelle die Familie jetzt in den Mittelpunkt. Faktisch haben viele Probleme damit, das in den Mittelpunkt zu stellen, weil der Vater aus dem Haus geht, wenn das Kind noch schläft und erst wieder nach Hause kommt, wenn das Kind schon wieder schläft. Im Sinne von, ich habe eigentlich von meiner Familie gar nichts.
Ja.
Wie ist es dir ergangen?
Also ich habe einen ganz komische Arbeitszeiten. Also ich habe überhaupt keine festen 9-to-5-Routinen oder so. Ich arbeite mal im Theater und musste über viele Jahre auch am Wochenende arbeiten, wo wir dann Doppelshows gespielt haben. Das heißt, ich bin dann so um 12 aus dem Haus gegangen und abends um 11:30 wiedergekommen am Wochenende. Und unter der Woche halt immer dann losgegangen, wenn andere von der Arbeit gekommen sind. Plus Proben, plus tagsüber arbeiten. Also ich habe in meiner schlimmsten Zeit waren eigentlich so 70, 80 Wochenstunden Arbeit eigentlich die Regel. Und da habe ich meine Tochter halt sehr, sehr wenig gesehen. Und das war natürlich nicht so schön. Auf der anderen Seite brachte das dann auch viel Freizeit mit sich, als ich dann aufgehört habe, im Theater zu spielen. Und ich bin ja jetzt seit über einem Jahr nur noch freiberuflich als Sprecher und als Speaker unterwegs. Drehe ab und zu mal. Aber das ermöglicht mir eben halt auch relativ viel Freizeit doch mit der Familie zu verbringen.
Schön.
Also zu Zeiten, wo andere vielleicht arbeiten müssen. Wir können unter der Woche, solange meine Tochter noch nicht in der Schule ist, Sachen machen. Da ist es dann schön leer. Wir waren neulich in der Skihalle, im Snowdome, und es war super leer. Wir hatten die ganze Halle für uns. Und das ist natürlich wiederum toll. dass ich dann außerhalb solcher normalen Arbeitszeiten eben Sachen mit meiner Tochter unternehmen kann.
Absolut. Also im Sinne von Verantwortung der Familie gegenüber verstehe ich das. Das Besondere an deiner Geschichte, aus meiner Perspektive zumindest, ist vor allem das, was du mit dir selbst sozusagen erlebt hast.
Ja, also muss man vielleicht sagen, also vielleicht bin ich ein paar Leuten noch bekannt, ich bin im Fernsehen ja rumgeturnt einige Zeit.
Genau.
Damals bekannt geworden als mein großer, dicker, peinlicher Verlobter, hat in Formaten wie Schillerstraße oder Freie Schnauze, Genial daneben und so weiter mitgespielt und habe da natürlich noch sehr viel mehr gewogen. Also ich habe insgesamt in meiner Spitzenzeit wahrscheinlich so um die 180 Kilo gewogen. Mhm. So ganz genau kann ich es nicht sagen, weil ich keine richtige Waage hatte, die das hätte anzeigen können. Und habe dann eben 2014 angefangen, ziemlich viel Gewicht zu verlieren. Mhm. Und das war eigentlich so für mich die aus der Erkenntnis heraus, dass ich Verantwortung für mich, meine Familie und mein Leben habe. Und da schließt sich der Kreis, dass meine Tochter letztlich das auslösende Moment war, was mich dazu gebracht hat, mein Leben in die Hand zu nehmen. Trotzdem hat es nochmal 2 Jahre nach ihrer Geburt gedauert, bis dann endlich dieser Tag da war, an dem ich wusste, jetzt will ich was verändern.
Okay, was ist in der Zeit passiert?
Also es ging ja schon los, 2012 eben mit der Geburt, dass in meinem Kopf sowas in Gang kam wie, Mensch, du hast jetzt Verantwortung für ein Lebewesen. Vorher gab es ja noch meine Frau. Alles wunderbar, alles toll, super Ehe, tolle Karriere, alles prima. Und meine Frau wäre allerdings ja ohne mich auch zurechtgekommen. Natürlich wäre sie traurig gewesen, wenn ich gestorben wäre. Aber eigentlich konnte sie für sich selbst sorgen. Mhm. Aber jetzt mit der Geburt meiner Tochter war plötzlich halt jemand da, für den ich zumindest finanziell irgendwie aufkommen musste. Wenn da vielleicht auch keine emotionale Bindung gewesen wäre, die ja absolut aber da ist, wäre trotzdem da ein Mensch, der abhängig von mir ist. Da habe ich gedacht, so Mensch, es ist nicht mehr egal, wie alt du wirst. Und bis dahin war es mir egal, weil ich keinen Respekt vor mir selbst hatte. Weil mir mein eigenes Leben eigentlich, na, ich dachte mir, ob ich lebe oder nicht, für die Welt wird es keine Bedeutung haben. Mhm. Und ich war mir selbst halt nicht wert genug, auf mich zu achten. Und das hat sich halt mit meiner Tochter verändert. Im selben Jahr, als meine Tochter geboren wurde, ist auch Dirk Bach gestorben, lieber Kollege von mir, der auch sehr starkes Übergewicht hatte.
Ja.
Und plötzlich kamen halt diese Einschläge näher. Und ich dachte so, wow, das ist halt ein real existierender Mensch aus meinem Umfeld, der an den Folgen seines Übergewichts gestorben ist. Was jetzt genau zu seinem Tod geführt hat, weiß ich nicht, aber da war jetzt sowas wie, ja, so eine Identifikation, einfach so eine Vergleichbarkeit zwischen uns. Mhm. Und dann bin ich 2014 im Internet, nach 2 Jahren, also ich hatte das in der ausgezögert, dachte so, meine Tochter, die krabbelt ja über, da komme ich ja hinterher, es ist ja alles wunderbar. Und dann habe ich mir immer gedacht, wie soll ich denn mit ihr auf dem Spielplatz spielen oder schwimmen gehen oder mit ihr Radfahren, das geht ja gar nicht mit so viel Übergewicht. Und 2014 bin ich dann im Internet auf diesen Lebenserwartungstest gestoßen, den habe ich gemacht und da kam als Ergebnis raus, 44 Jahre. Ich hatte also noch 2 Jahre zu leben,
wow,
laut diesem Test. Mag man jetzt drüber streiten, inwiefern der stichhaltig ist und wie seriös das Ganze ist, aber der basiert schon auf statistischen Daten und das war ein Schuss vor den Bug. Da dachte ich mir, 2 Jahre, soll meine Tochter in 2 Jahren wirklich sagen, irgendwie, mein Papa ist im Himmel? Nicht so schön. Mhm. Naja, und dann habe ich versucht, mir Hilfe zu holen und habe die aber nicht bekommen. Ich wollte psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, aber habe da einfach keine Termine bekommen. Die haben gesagt, probieren Sie es in einem Jahr nochmal. Und nachdem ich auch in so einer Klinik war, die mir gleich eine OP andrehen wollte, habe ich gedacht, so, das kann irgendwie auch nicht die Lösung sein, weil die ja nur an einem Symptom herumschnippelt, aber letztlich nicht die Ursache behebt. Und dann habe ich mich buchstäblich auf eine Parkbank gesetzt und nachgedacht über mich und mein Leben und mal herausgefunden, woran es denn liegt, dass ich so dick geworden bin. Und was ich selbst dafür tun kann, um es zu ändern. Und ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Erkenntnis war, ich kann nicht irgendwie zum Doc laufen und mir Medikamente verschreiben lassen, denn Diabetes war ja schon festgestellt worden bei mir viele Jahre vorher,
okay,
ohne dass es mich dazu gebracht hätte, irgendwas zu ändern. Sondern ich muss halt irgendwie sehen, dass ich die Symptome natürlich dadurch in den Griff bekomme, dass ich an der Ursache arbeite. Also habe ich mich rangemacht und versucht herauszukriegen, warum bin ich so dick? Wofür brauche ich diese Schutzschicht aus Fett? Wovor beschützt sie mich?
Das ist eine interessante und wichtige Frage.
Ja. Ich meine, das ist ja eine ganz plakative Mauer.
Allerdings.
Plakativer geht es ja kaum noch. Mhm. Aber diese Fettschicht und diese Firewall aus Schokolade, so nenne ich sie immer, denn ich habe wahnsinnig viel Schokolade gefressen, wirklich gefressen.
Okay.
Bis zu 10 Tafeln am Tag.
10 Tafeln?
Bis zu. Nicht jeden Tag, ja, aber es war jetzt auch nicht so selten. Mhm. Das hat ja irgendeine Funktion. Mhm. Und Schokolade hat eben die Eigenschaft, dass es Dopamin und Serotonin ausschüttet. Und das sind glücklich machende Hormone in uns. Nur irgendwann stumpfen halt die ganzen Gefühle ab und man kann weder Freude noch die schlechten Gefühle noch stark empfinden. Und ein weiterer Effekt, andere Dinge, die diese Gefühle hervorrufen, stumpfen auch ab. Das bedeutet, wenn ich Freude erleben will und das dann zum Beispiel irgendwie durch Radfahren oder Spazierengehen oder durch menschliche Zuneigung erfahren habe, wird das immer schwächer und ist nur noch durch Schokolade zu erzielen. Aber ich brauche auch immer mehr Schokolade und Zucker, um dieses Gefühl hervorzurufen. Das heißt, man kommt immer tiefer in diesen Strudel rein und kann durch andere Sachen gar keine Freude mehr richtig erleben. Und erst durch einen richtigen Zuckerentzug habe ich es geschafft, dass diese Emotionen zurückgekommen sind. Ich habe angefangen, dieses Leben wieder zu spüren. Mhm. Aber dieser Zuckerentzug, das war eine verdammt harte Nummer.
Das wir hören uns oder schauen uns ja auch sicherlich auf einige zu, die sagen, ja, Zucker ist auch mein bester Freund. Oder ich kann mir zumindest nicht vorstellen, ohne. Wie hast du das angestellt, den Zucker komplett zu verbannen? Ist das die Entscheidung gewesen, das Entscheidende? Oder tatsächlich Schritt für Schritt sich dazu anzunähern?
Nee, ich habe das nicht Schritt für Schritt gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das im Nachhinein jetzt der richtige Weg ist. Denn ich habe also wirklich komplett auf Zucker verzichtet, eigentlich nur noch Gemüse und Proteine, also sprich helles Fleisch gegessen, unverarbeitete Lebensmittel, so gut es ging, und wirklich einen kalten Entzug gemacht. Und diese 2,5 Wochen, da wurde mein Gehirn wahrscheinlich komplett umgebaut, ich weiß es nicht. Wirklich. Aber man musste ja auch dann ohne dieses ganze Dopamin und ohne die ganzen Glücklichmacher erstmal zurechtkommen. Und der Kopf muss ja selbst erstmal lernen, mit Situationen, mit völlig normalen Alltagssituationen umzugehen lernen. Sei es, dass mir jemand einen Parkplatz wegstand, den ich gerade haben wollte. Mhm. Da hätte ich mir früher ein Stück Schokolade reingepfiffen und jetzt, nein Kopf, du musst jetzt selbst damit zurechtkommen. Das sind alles Sachen, die ich erstmal wieder neu lernen musste.
Cool.
Und diese 2,5 Wochen hat es gedauert, bis mein Körper dann wieder runtergefahren ist und so, wow, alles klar, ich habe mich dran gewöhnt. Die waren scheiße, um das Wort mal zu benutzen. Tut mir leid.
Ja, alles gut.
Aber das war nicht einfach. Ich danke meiner Frau, dass sie dabei mir geblieben ist, weil ich unausstehlich war. Wie der allerletzte Job. Ich war aggressiv, ich war fahrig und als hätte man mir hier irgendwie so einen Sozialfilter rausgenommen.
Ja.
Mir war meine Umwelt völlig egal. Ich war wie ein Brontosaurus irgendwie auf
Aggression.
Ja.
Das kann ich mir nicht mal vorstellen. Dann finde ich im Grunde diese 2,5 Wochen relativ kurz im Verhältnis. Weil du hast ja Jahre gebraucht, um das aufzubauen. Absolut. Und dann innerhalb von 2 Wochen Schnipp umzuschalten. Das finde ich schnell.
Ja, das heißt, der körperliche Entzug geht, glaube ich, ist ja auch beim Rauchen so. Der ist gar nicht so das Ausschlaggebende. Ich glaube, dieser
psychische. Der mentale, ja.
Diese mentale Abhängigkeit ist viel, viel stärker. Und das in den Griff zu bekommen, das ist schon nicht ohne. Und mich fragen ja viele Leute, wie hast du das gemacht? Die wollen immer den Trick von mir haben.
Ja.
Und ich sage, okay, als erstes müsst ihr ein Bewusstsein schaffen, dass es nicht einfach wird. Dass nur ihr es verändern könnt. Ihr könnt nicht irgendwo zum Doc laufen und euch eine Tablette verschreiben lassen. Oder ich habe jetzt nicht irgendwie die chilenische Zauberchili gefunden, die Pfunde schmelzen lässt. Sondern ihr müsst es selber anpacken. Ihr müsst entscheiden, welche Kalorien gehen in meinen Körper, welchen Sport mache ich, raffe ich mich auf zu schwitzen. Und man muss es halt zur Selbstverständlichkeit werden
lassen. Sorry.
Es muss in den täglichen Ablauf gehen, keine Aufzüge mehr zu benutzen, viel Wasser zu trinken.
Bist du hier die Treppe hochgelaufen?
Ja, klar.
Ja, natürlich.
Ich bin sogar eine mehr gelaufen, als ich musste. Weil du mir gesagt hast, ich muss da ganz oben stehen. Aber gut, ich sehe das als zusätzliche Fitnesseinheit.
Ja,
es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu bewegen, aber es wird uns immer leichter gemacht, es nicht zu tun.
Ja.
Ich habe schon in Kaufhäusern so oft aus Versehen den Hausalarm ausgelöst, weil kein Mensch mehr das Treppenhaus benutzt.
Ganz genau.
Die sind ja auch meistens total schmucklos in Kaufhäusern. Wir sollen da alle schön am Fließband, wie auf dem Sushi-Band am besten, irgendwie durch die Regale gefahren werden.
An den Sonnenangeboten vorbei.
Genau, uns nicht aufs Gehen konzentrieren müssen, sondern wirklich nur kaufen, will ich haben, will ich haben. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Ich werde immer schief angeguckt, wenn ich gefragt werde, wie ich denn hier wäre mit dem mit der Bahn oder mit dem Auto, wo ich sage, nein, ich bin zu Fuß hier. Was, das sind ja 5 Kilometer?
Ja.
Ja.
Mhm.
Und du bist zu Fuß hier? Ja. Ist dein Auto kaputt? Nein. Und das ist dann so bezeichnend dafür, dass Bewegung, die natürlichste Sache der Welt eigentlich, so verkündet und so abnormal für die Menschen geworden ist.
Absolut.
Das ist ja, auch wenn ich den Leuten erzähle, ich mache jeden Tag Sport, dann denken die so, wow, jetzt rutscht aber von einer Sucht in die nächste. Und du hast nicht mehr die Schokolade, jetzt hast du den Sport als Sucht. Ich bewege mich jeden Tag 1 Stunde.
Mhm.
Ist das so unnormal, dass das jetzt schon als Sucht bezeichnet wird? Mein Körper verlangt es ja.
Das sind die Normen in unserer Gesellschaft, was Mann so macht. Ne?
Strange, oder?
Ja, ist es, absolut.
Und ich weiß, es ist für viele Leute schwierig in ihrem Alltag, mit Job, mit Kindern und so weiter und so fort, aber man muss ja nicht jeden Tag wie ich ins Fitnessstudio rennen. Aber man kann Gelegenheiten zur Bewegung überall ausnutzen.
Absolut.
Was spricht denn dagegen, wenn ich im Büro bin, mal eben so eine Übung zu machen?
Ja, sehr
eine,
schön. Übung.
Keine Ahnung. Ja, also es gibt 1000 Möglichkeiten, irgendwie sich irgendwie zu bewegen. Wenn ich das sehe, im Krankenhaus zum Beispiel, die Ärzte, die ja immer predigen, okay, ihr müsst euch bewegen und jede Gelegenheit nutzen. Die tippen immer auf diese Schalter, dass die Türen automatisch aufgehen und benutzen nicht mehr ihre Arme. Ich meine, es ist keine riesige Anstrengung, aber letztlich, Kleinvieh macht auch Mist.
Apropos, da fällt mir gerade was ein, das hole ich jetzt mal hier. Das habe ich auch immer dabei, das können wir während unseres Gesprächs machen, dann haben die Leute gleich so eine Erinnerung bei sich.
Aber sehr schön.
Ist zwar die falsche Farbe, jetzt bin ich bei, aber ist völlig egal. Ja, also im Sinne von Training habe ich zum Beispiel immer dieses Ding dabei. Das ist natürlich für diejenigen, die den Podcast jetzt hören, nicht wirklich hilfreich. Aber du kannst deinen Muskel, den Verantwortungsmuskel, regelmäßig trainieren, wenn du sagst, ich brauche dafür jetzt keine besonderen Gelegenheiten, ich muss mich nur trauen, vielleicht sowas mal auf dem Bahnsteig zu machen. Also egal welche Übung. Also für diejenigen, die es nicht sehen können, das ist ein Terraband. Ne? Das ist jetzt in entzückender Farbe extra für mich gemacht. Aber das kannst du überall machen. Also die Ausrede, dafür habe ich keine Zeit, dafür habe ich keine Gelegenheit, dafür, das ist, ja, ich nenne das immer dummes Zeug, wie man so schön sagt. Die Schnittmenge zwischen uns beiden ist relativ einfach gebaut, wenn ich mir vorstelle, dass Verantwortung natürlich auch bei Geld eine Riesenrolle spielt. Ich kenne es von mir selber. Bei mir war der Punkt, wir haben schon im Vorgespräch drüber gesprochen, als ich in meinem Büro gewohnt habe und irgendwann genauso einen Gänsehautmoment wie du hatte auf der Parkbank, zu sagen, wow, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Im Büro zu wohnen, im Gewerbegebiet zu sitzen, Silvester 2007, wenn ihr das Buch nicht kennt, lest es, da steht die Geschichte in Langform drin, und sich darüber bewusst zu werden, dass alle Lebensbereiche, alle 5, Beziehungen, Beruf und so weiter, nicht da sind, wo du gerne sein möchtest. Und du die ganze Zeit Geld dafür verantwortlich machst. Statt selber mal die Verantwortung zu übernehmen. Und zu sagen, jetzt nehme ich mein Leben und mein Geld ganz haptisch, ganz bewusst selbst in die Hand. So wie du es bei dir gemacht hast. Und das sind die Dinge im Leben, die dich so richtig nachhaltig bringen. Das geht nie wieder weg. Das ist eine tiefe Rille, die du wahrscheinlich jetzt auch in dir trägst, diese Situation vor sich zu sehen. Du brauchst nur auf den Knopf drücken, wie bei YouTube, auf den Play-Button, und dann läuft der Film nochmal ab.
Ja. Ja,
ne? Kennst du wahrscheinlich auch. Wie ist das weitergegangen, als du gesagt hast, ich habe jetzt meine Gewohnheiten, meine Routinen, meinen Alltag verändert? Da können wir auch noch gleich ein paar Tipps vielleicht für unsere Zuschauer, Zuhörer geben, wenn jemand sagt, ich habe Schwierigkeiten aus diesem Hamsterrad oder gibt es ja verschiedene Begriffe, auszusteigen und neue Gewohnheiten zu integrieren. Wie macht man das? Meine Idee wäre dazu, es muss richtig wehtun, damit du die Entscheidung triffst, so wie bei dir. Es muss wehtun, dass ich keine Waage finde, die mein Gewicht misst. Oder bei mir, es muss richtig wehtun, dass du nirgendwo mehr Kredit bekommst, dass du wirklich bis zum Anschlag überall verschuldet bist und überlegst, jetzt muss ich statt Butter Margarine essen. Ich muss in meinem Büro wohnen, ich kann meinen Kindern nicht zu Weihnachten kaufen und so weiter. Also ich bin da voller solcher Momente. gehst du damit um? Was wäre dein Tipp für jemanden, der sagt, ich habe Schwierigkeiten, ich würde ja gern, aber?
Also ich, wo du es ansprichst, ich habe auch ein Buch, in dem ich auch so ein paar Sachen beschreibe, was es für Ausreden gibt, Dinge nicht zu tun.
Sehr schön.
Und es gibt hunderte Argumente fürs Dicksein. Mhm. Dicksein kann total Spaß machen. Aber es ist eine Mogelpackung. Mhm. Es ist einfach nicht zu vergleichen. Also das Leben jetzt ist mit dem dicken Leben nicht zu vergleichen. Es ist zwar wie, ich vergleiche das mal mit einem Computerspiel. Man erlebt tolle Sachen und es ist schön, man kann da irgendwie viele Welten erleben und ist mit seinem Avatar unterwegs, aber es ist nicht das reale Leben. Man spürt es nicht, es berührt einen nicht. Und ich glaube, Emotionalität, was du eben gesagt hast, dass du deinen Kindern nicht zu Weihnachten kaufen konntest, dass solche tiefschürfenden Momente, solche emotionalen Momente sind, glaube ich, die uns wirklich viel mehr prägen als harte Fakten. Ja, wenn ein Arzt mir gesagt hätte, du hast nur noch 2 Jahre zu leben, dann hätte mich das vielleicht nicht so sehr berührt wie dieser Internet-Test, den ich freiwillig gemacht habe.
Mhm. Auf den du aber selbst gestoßen bist.
Auf den ich selbst gestoßen bin. Das habe ich selbst entdeckt. Das ist okay, es hat keiner Interesse daran, mir zu sagen, du hast nur noch 2 Jahre zu leben. Mhm. Mein Arzt vielleicht aus unterschiedlichen Motiven, da hätte ich mir dann zurechtgelegt, ach, der will nur Geld verdienen, der will mir jetzt eine Pille verschreiben oder. Keine Ahnung. Das Interessante ist nur, es hat mir kein Arzt gesagt. Die Ärzte, glaube ich, hatten so ein bisschen Angst, ihren Patienten zu verlieren. Mhm. Wenn ich dem jetzt so deutlich sage, dass er in Lebensgefahr ist, dann
kommt er nicht wieder.
Mhm. Weiß ich nicht, ob das das Motiv war, aber ich hätte wahrscheinlich so einen Schuss von Mut mal gebraucht. Emotionen sind immer ein wichtiger Transporteur, ein Spediteur, Transportierer, Transport. Ein wichtiges Transportmittel. Und ich glaube, nur Fakten bringen uns da nicht unbedingt weiter. Mhm. Wenn ich das auch so von mir als Konsument mal nehme, ich kann irgendwas auf der Bühne sehen, aber von den Fakten, wenn jemand einen Vortrag hält, behalte ich am wenigsten. Aber wenn er eine emotionale Geschichte erzählt, die er am besten selbst noch erlebt hat, dann nehme ich das mit. Ich muss sowieso meinen eigenen Weg finden. Fakten nützen mir nichts. Ich muss für mich herausfinden, was ist mein Weg. Und darum rate ich den Leuten ja auch nicht zu einer konkreten Diät. Du musst dies essen, du musst den Sport machen. Hey, wir sind 8 Milliarden unterschiedliche Menschen. Warum haben wir auf dem Planeten so viele verschiedene Sportarten? Ja. Weil jeder Mensch einzigartig ist.
Korrekt.
Wenn wir eine Sportart hätten, die allen Spaß machen würde, Das gleiche gilt für Diäten. Und vor allem Diäten, bitte. Diäten sind nicht zu betrachten als etwas, was man 6, 8, 10 Wochen durchhalten muss, sondern es dauert ein Leben lang. Es geht um eine lebenslange Ernährungsumstellung. Und da ist dieses Mindset einfach wichtig. Es wird dich nie loslassen, denn wir können nicht ohne Essen leben. Ein Alkoholiker kann aufhören zu trinken. Ich will nicht sagen, dass das einfach ist, um Gottes Willen. Ich will das auch nicht vergleichen. Das kann man nicht vergleichen. Das ist eine Sucht. Aber man kann ohne Spielautomaten leben, man kann ohne Alkohol leben, man kann ohne Zigaretten leben, aber ohne Essen. Mhm. Das wird schwierig. Das heißt, wir müssen uns immer mit diesem Thema Essen auseinandersetzen. Aber letztlich ist es auch egal, welcher Sucht man verfallen ist. Die Mechanismen sind überall eigentlich die gleichen. Und darum ist es natürlich jetzt ein plakatives Beispiel dafür, dieser Gewichtsverlust. Aber man kann das vor jedem beliebigen Hintergrund genauso anwenden. Verantwortung ist der Punkt. Und ich kann den Leuten auch nicht versprechen, dass es funktioniert. Ich kann auch nicht sagen, dass es einfach wird. Ich weiß nur, mit zunehmendem Erfolg wird es immer einfacher und immer selbstverständlicher. Und dieses selbstverständlich werden lassen, das war, glaube ich, einer der ganz, ganz großen Tricks bei mir. Ich habe meinem Schweinehund gar nicht die Möglichkeit gegeben, zu opponieren, zu intervenieren, sondern ich habe einfach gesagt, pass auf, ich kann es mir jetzt schwer machen oder leicht machen, ich gehe zum Sport, ob ich will oder nicht. Punkt.
Korrekt.
Es gehört zum Leben dazu, wie Zähne putzen, wie aufstehen, wie atmen, wie sonst irgendwas. Und irgendwann, wenn es zur Selbstverständlichkeit geworden ist, entwickelt man auch eine Leidenschaft dafür und kann ohne nicht. So wie ich mich eklig fühlen würde, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, ohne die Zähne geputzt zu haben. Mhm. So fühle ich mich eklig, wenn ich einen Tag mal keinen Sport machen kann. Sport zählt für mich zur Körperhygiene dazu.
Sehr cool. Das ist im Grunde der versteckte Tipp, der da auch dahinter steckt, sich selbst zu überlisten.
Ja.
Sich selber neue Gewohnheiten zu schaffen, die Spaß machen. Und ich finde, das hast du gerade eben in dem Nebensatz erwähnt, tausche doch, ich kenne ja den Geldwortschatz, das habt ihr auch in meinem Buch, ähnlich wie bei Tete gibt es tolle Tipps da drin, da kommen wir auch noch drauf, das wird auch in den Shownotes natürlich drin sein, der Tipp zum Buch und zu meinem. Tausche doch einfach ein paar Worte um oder aus, indem du sagst, ich habe bisher gesagt, das ist eine Diät und heute sagst du, es ist eine Ernährungsumstellung.
Ja.
Ja? Ist das gleiche Wort oder die gleiche Bedeutung, aber es hat eine ganz andere Konsequenz, nämlich eine komplette Umstellung. Wenn ich über Mindset, hast du auch angedeutet, wenn ich über Mindset spreche, auch im Sinne von Geld, dann ist es gar nicht anders. Wenn ich mir vorstelle, ich habe vorher immer gesagt, ich gebe Geld aus. Und heute sage ich, ich investiere Geld. Dann hat das eine Konsequenz darauf, wie du einkaufen gehst. Denn wenn du im Geschäft stehst, den Pullover auf den Tresen legst und den Geldschein haptisch rausholst, dann läuft unterbewusst eine Frage ab. In wen oder was investiere ich jetzt gerade? Wenn das der Pullover ist, den die Kinder in Pakistan für mich gehäkelt haben, ich sage das jetzt mal liebevoll so, dann stelle ich mir zum einen eine ethische Frage und zum anderen stelle ich mir die Frage, billig kaufst du zweimal, willst du das jetzt wirklich kaufen? Und wenn es ein tolles Produkt ist, stelle ich mir die Frage, brauche ich das wirklich? Ich investiere in etwas und das ist bei Lebensmitteln nicht anders. Kaufe ich Obst, was nach einem Tag im Kühlschrank verschimmelt, das habe ich früher so gemacht, oder kaufe ich Qualität, die sich etwas länger hält, die auch anders schmeckt,
richtig,
ist eine völlig andere Geschichte und dann heißt es eben, tausche das Wort ausgeben in investieren, tausche das Wort Diät in Ernährungsumstellung, weil Umstellung heißt konstant, nachhaltig, ganzheitlich, großartig, danke für den Tipp.
Ja, und bei Klamotten, wo du das ansprichst, ging es mir ja genauso. Als Dicker hast du ja keine Möglichkeit, dir Klamotten bei H&M oder C&A oder sonst wie zu kaufen. Na gut, C&A sind irgendwann eine Übergrößenabteilung mit fürchterlichen, billigen, schlecht aussehenden Klamotten eröffnet. Muscle-Shirts für 160 Kilo, Mensch, das ist ja, und diese 7-8 Hosen, fürchterlich. Aber Klamotten habe ich immer gesehen, dass ich mir Qualität kaufe. Also in dicken Zeiten. Ich habe dann richtig teure Polohemden mir gekauft, die dann an die 100 Euro oder auch teilweise drüber gekostet haben. Aber die habe ich auch 10 Jahre getragen. Das heißt, unterm Strich waren die viel billiger. Und die sahen dann nach 10 Jahren immer noch toll aus. So toll, dass ich die dann noch bei eBay verkauft habe für ein Drittel des Preises, des Einkaufspreises, nach 10 Jahren. Das versucht man mit einem H&M-T-Shirt.
So sieht's aus.
Und ich brauche nicht jedes Jahr neue Klamotten oder so. Ich kaufe mir Sachen, die ich mag, die ich zeitlos finde. Ein Stil, den ich zeitlos finde, den ich auch in 10 Jahren noch tragen
kann. Ja, ganz genau.
Und natürlich freue ich mich auch mal über Schnäppchen, die dann dabei sind. Aber das sind dann Sachen irgendwie... Ich verstehe nicht, wie man ständig loslaufen kann und sich neue Klamotten kauft. Mhm. Und dann solche Billo-Sachen, die nach dem 10. Mal dann irgendwie auch schon schlecht aussehen. Wie gesagt, da kommt wieder Verantwortung. Ich spiele Verantwortung fürs eigene Geld, Verantwortung für die pakistanischen Kinder, wie die du eben angesprochen hast.
Ja. Ne?
Und man kann nicht einerseits gegen Nestlé und Monsanto protestieren und dann bei H&M oder Primark Klamotten kaufen. Funktioniert so nicht.
Das hat was mit Verantwortung zu tun.
Richtig.
Du hast es angesprochen, dein Buch, wann erscheint es?
Das wird im August erscheinen.
Im August. Verstanden. Kann man das schon vorbestellen?
Nein, noch nicht.
Wir werden darüber informieren, wenn das soweit ist. Ist auf jeden Fall sehr lesenswert, denn die Geschichten, die ich aus dem Vorfeld kenne, worum es in dem Buch geht, alleine schon verursachen Gänsehaut. Ich hoffe, bei Ihnen, bei euch ist das genauso wie bei mir, dass das tief reingeht, denn Verantwortung streifen viele einfach ab oder generell von sich. Das macht mein Partner, für Geld bin ich nicht zuständig, das macht mein Banker, das macht sonst irgendjemand, für Gesundheit bin ich zuständig, dann sollen die halt in den Supermärkten was anderes hinlegen, dann kaufe ich auch gesunde Sachen. Ich bin voller Geschichten von Ausreden von Menschen, hast du ja wahrscheinlich auch schon jetzt durch die Gespräche ein paar Mal gehört. Was ist dir am meisten begegnet, seitdem du dich mit Ernährungsumstellung beschäftigst? Worauf sprechen die Leute dich am meisten an?
Also es ist unterschiedlich. Also ich bin überrascht, wie wenig wenig manche Leute über Ernährung wissen.
Ja.
Das kann ich von mir, ehrlich gesagt, nicht aus dicken Zeiten behaupten. Ich wusste, wie man abnimmt, auch als ich noch dick war. Das hat ja auch funktioniert. Ich habe viele Diäten gemacht, die haben wunderbar eingeschlagen, viele Kilos verloren, aber bin wieder in alte Muster zurückgefallen. Das heißt, ich wusste, am fehlenden Wissen liegt es nicht. Ich wusste, auf welchen Sport man machen muss und so weiter und so fort. Ja. Natürlich habe ich jetzt noch ein größeres Detailwissen, aber im Prinzip wusste ich, man nimmt nur ab, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht. Wobei man das natürlich auch ein bisschen differenzierter betrachten kann.
Aber du hast recht, das geht den meisten so, dass sie das Wissen haben. Das war, ne, ich leite mal wieder daraus ab, für mich war Geld nicht anders. Jeder weiß, wenn er weniger ausgibt, als er verdient, dann hat er was über. Das ist auch nicht wirklich neu, die Erkenntnis, aber warum tut das nicht jeder?
Nur als Beispiel, mein Kardiologe, der mich damals am Anfang untersucht hatte, der ist mit Anfang Mitte 50 gestorben. Ein Übergewicht letztlich.
Der Schuster mit den schlechten Schuhen.
So sieht's aus. Also, tut mir wahnsinnig leid, ich wollte wieder Kontakt zu ihm aufnehmen. Ja. Und alles, was ich fand, war halt eine Todesanzeige.
Oh.
Und ich wusste, dass er zu kämpfen hatte. Und oder mein Trainer ist immer noch Raucher. Mein Personal Trainer. Das ist natürlich ein bisschen. Ich kann trotzdem das annehmen von ihm, was ich unglaubliches Fachwissen. Er weiß, wie schädlich das Rauchen ist. Mhm. Und er steckt jeden Professor, alle Professoren in die Tasche, irgendwie, die mit Sport zu tun haben. Das hat eine Kompetenz, das ist Wahnsinn. Aber eben das Problem ist, er raucht, obwohl er weiß, dass es schädlich ist. Aber was war da eigentlich die Frage?
der Kern dessen, was dich häufig beeinflusst.
Ja, genau. Ja, zum einen, wie gesagt, dass wahnsinnig viele Leute wenig über Ernährung wissen, die sich dann irgendwie eine Flasche Apfelsaft reinhauen, weil sie das Glas Cola vermeiden wollen.
Ja.
Oder ein Glas Milch trinken, was genauso viele Kalorien hat wie eine Cola. Das wissen aber die wenigsten. Und auf der anderen Seite eben die Leute, die sehr viel wissen über Ernährung und es trotzdem nicht anders schaffen. Und immer wieder kommen die Leute auf mich zu und sagen, okay, hast du denn jetzt den ultimativen Tipp für mich? Die Brigitte-Diät hat es nicht gebracht, Montignac hat es nicht gebracht, Atkins hat nichts gebracht und so weiter und so fort. Dann sage ich so, das sind alles tolle Diäten, wenn sie funktionieren. Aber lass dir auf der Waage nichts vormachen. Und die Waage ist letztlich auch nicht das ausschlaggebende Instrument
ganz genau
für dein Wohlbefinden. Am Anfang, wenn du stark fettleibig bist, so wie ich das war, klar, ist es ein wertvolles Werkzeug. Aber irgendwann rückt das Gewicht auf der Waage auch völlig in den Hintergrund. Der BMI, der Body Mass Index, ist eine Zeit lang eine gute Orientierung, aber nicht mehr aussagekräftig. Ich hätte immer noch 10 Kilo Übergewicht nach der BMI-Tabelle. Aber wichtiger ist der Körperfettanteil. Wichtiger ist der Bauchumfang, das viszerale Fett, was bei Männern zum Beispiel für eine erhöhte Östrogenproduktion sorgt, für viele, viele Krankheiten verantwortlich ist. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und die Leute müssen sich bewusst machen, dass es keinen Trick gibt, dass es Arbeit bedeutet.
Correct.
Die Leute müssen sich klar werden darüber, dass sie etwas investieren müssen. Und dass es nicht irgendwie die Zauberformel gibt. Wenn ich die hätte, würde ich jetzt irgendwo am Strand liegen und naja, schöne Dinge tun. Aber gibt es nicht, habe auch ich nicht. Sondern ich versuche einfach nur ins Bewusstsein zu rücken, ihr müsst selber was tun.
Ich sage mal so an dieser Stelle, es ist die teuerste Entscheidung, die du treffen kannst, keine Ahnung zu haben.
Ja, definitiv.
Und das zeigt sich bei dir, wenn jemand sagt, ja, das hört sich an, als wenn da irgendwie ein Professor Doktor spricht mit diesen ganzen Fachbegriffen, mit denen er da um sich schmeißt. Aber am Ende des Tages ist das so, wenn du dich damit beschäftigst, was hinter den Kulissen passiert, dann hast du plötzlich Wissen, wo andere sagen, sag mal, was ist das denn? Hast du studiert noch nebenbei oder so? Nein, ich habe mich ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Bei Geld genauso wie bei Gesundheit gibt es Begriffe, die du zu kennen hast. Und wie du sagst, Körperfettanteil spielt eine entscheidende Rolle. Wenn du auf der Waage stehst und sagst, ja, ich habe jetzt 5 Kilo weniger, dann ist das erstmal nur Wasser,
richtig,
was du verlierst.
Ja.
Aber nachhaltig ist das nicht. Und viele jammern dann wegen dem Jojo-Effekt rum. Den gibt es im Übrigen genauso bei Geld. Dass du sagst, Mensch, jetzt habe ich Geld gespart, indem ich jetzt woanders einkaufe, indem ich jetzt vielleicht den Stromanbieter gewechselt habe und am Ende des Monats trotzdem nicht mehr Geld auf dem Konto. Das ist komisch. Nee, das ist nicht komisch, das ist das Prinzip. Und wir passen unsere Einnahmen, unseren Ausgaben an. Das ist genauso wie bei der Ernährung. Also es gibt unheimlich viele Parallelen. Und deswegen ist das so spannend, über Verantwortung übernehmen zu sprechen, weil viele Leute sagen, dafür bin ich nicht zuständig. Also ich, das habe ich in den Genen. Ne? Ich habe schwere Knochen und ich habe diese tausende Ausreden. Ich bin sehr gespannt auf deine Ausredenliste in deinem Buch. Was können wir jetzt den Leuten da draußen mit auf den Weg geben, wenn sie sagen, ich möchte diese Verantwortung, vor allem vielleicht bei meiner Gesundheit, weil ich heute auch in einer Lage bin, in der ich wenig Energie habe, in der ich Schwierigkeiten habe, die Treppe hochzukommen, oder wie du sagst, ich gehe im Kaufhaus immer bis in den fünften Stock und wieder runter und ich finde das toll. Und da gibt es welche, die nach zwei Stockwerken schon pusten, als wenn sie einen Autoreifen bewegt hätten. Was können wir denen mit auf den Weg geben, dass sie quasi eine Möglichkeit haben zu starten, kleine Dinge zu tun?
Also erstens natürlich Bewegung, ganz viel. Dann Ernährung. Ist ja eigentlich klar, jeder weiß, wie man sich ernähren muss. Lasst die Weißmehlberge weg, nehmt langkettige Kohlenhydrate, also sprich Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis, lasst diese weißen Brötchen oder diese eingefärbten Brötchen, die noch schlimmer sind als die weißen Brötchen, einfach weg. Es sind so viele Kleinigkeiten. Und es ist nicht die eine große Entscheidung, es sind viele kleine Entscheidungen. Nehme ich dieses Stück Schokolade, trinke ich dieses Glas Wein, rauche ich diese Zigarette? Es sind viele kleine Entscheidungen, die wir treffen. Nehme ich die Treppe? Die Kollegen nehmen den Aufzug. Ist mir egal, ich nehme die Treppe. Dann sollen sie doch lachen. Ich mache 10 Minuten Powernapping in der Mittagspause. Die Kollegen lachen. Mir egal. Ihr seid danach fitter, produktiver. Aber auf jeden Fall ist wichtig, sich selbst wichtig genug zu nehmen. Sich selbst zu respektieren.
Ja.
Und zu sagen, 2 Stunden am Tag gehören mir und meinem Körper. Ob ich das jetzt nutze für mentale Hygiene, dass ich nachdenke über mich oder eben Sport treibe oder mich mit Ernährung beschäftige, das ist erstmal völlig egal. Aber nehmt euch 1,5 bis 2 Stunden am Tag Zeit, nur für euch, ohne schlechtes Gewissen. Es ist ein genauso wichtiger Termin wie ein Familientermin oder ein Job. Wir beschäftigen uns mit allem Möglichen, mit dem Haus, mit dem Auto, mit der Miete, mit der Bank, mit Geld, was weiß ich. Alles hat einen festen Platz und alles ist wichtiger als wir selbst. Warum ist das so? Wenn wir nicht mehr leben, ist alles nichts.
Korrekt.
Und auch dann hat unsere Familie nichts von uns.
Ja.
Darum, dieses Investment in sich selbst, eine höhere Rendite gibt es nicht, um in deiner Sprache zu sagen. Ein besseres Investment gibt es auf dieser Welt nicht. Wenn ihr nicht mehr da seid, ist alles hinfällig. Insofern, holt euch die Zeit zurück, die ihr euch selbst durch schlechte Gewohnheiten schon geklaut habt. Holt sie euch zurück. 1,5 Stunden, das ist für jeden zu schaffen. Ich hole es mir da zurück, ich schlafe weniger, weil ich weniger Schlaf brauche. Einfach weil ich einen erholsameren Schlaf habe, weil ich Sport treibe und mein Körper mehr Sauerstoff aufnimmt. Und wenn ich abends nicht müde bin, habe ich den Tag nicht benutzt.
Ein sehr schönes Motto. Beziehungsweise nicht nur ein Motto, sondern ein Gradmesser, würde ich mal sagen.
Ja.
Wenn du abends kaputt, aber glücklich ins Bett fällst und sagst, wow, was für ein Tag. Ein kleines Leben sozusagen.
Ja,
sensationell. Schöne Botschaft, die da rüberkommt. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, weil wir auch das Thema Geld in diesem Gespräch haben, so am Rande zumindest, wie gehst du selber mit Geld um?
Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo das Geld immer knapp war. Und ich habe immer schon früh mitbekommen, mein Vater als Alleinverdiener zu Hause, dass meine Eltern immer wieder mal so Schulden machen mussten, bei der Bank, in den Dispo gegangen sind. Und ich fand das als Kind immer ganz, 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 ganz schrecklich. Und habe mir damals geschworen, niemals Schulden zu haben. Das hat mir leider auch die Möglichkeit genommen, meine eigene Immobilie anzuschaffen. Könnte ich tun und jeder Finanzberater sagt mir, machen Sie das bloß irgendwie, Sie können es schaffen, Sie können diesen Kredit bedienen. Ich weiß nicht, es ist mir einfach zuwider, ich möchte keine Schulden haben. Ich lebe dann lieber in einer Mietwohnung, auch wenn es vielleicht unvernünftig ist. Und ich hatte keine Schulden. Ich habe mich einmal verschuldet für ein Digitalpiano, was ich brauchte zur Vorbereitung auf eine Aufnahmeprüfung. Habe dann aber so viel gearbeitet in der Zeit, als ich diesen Kredit laufen hatte, dass ich nach 3 Monaten das ganze Geld schon wieder zurückgezahlt hatte, obwohl es auf 2 Jahre angelegt war. ich hasse Schulden, ich will niemals Schulden haben. Und das hat auch gut funktioniert. Und da habe ich auch immer gesehen, dass ich mich breit aufgestellt habe. Ich bin als Schauspieler unterwegs, habe dann mit 95 angefangen und war insgesamt 3 Monate arbeitslos, weil ich immer gesehen habe, dass ich mich breit streue, immer auf der Suche nach neuen Jobs bin. Und das hat mich, glaube ich, auch davor bewahrt. Ich habe immer gut verdient, ich bin jetzt nicht reich, aber ich kann eine Familie von meinem Beruf ernähren und das ist schon ein richtiger Luxus. Und ich achte auch auf nachhaltige Sachen, also Thema Klamotten hatten wir ja schon.
Ja.
Ich fahre Autos, bis sie auseinanderfallen und achte auch da auf Qualität. Und ich denke, ich kann mit Geld umgehen, das ist okay. Ich habe eine Banklehre gemacht, das sind auch die wenigsten. lustigerweise, hier, fast hier unten im Haus.
Okay. Damals bei dieser noch, roten Bank?
Nee, damals war es noch eine blaue Bank.
Eine blaue Bank. Wobei, wir haben ja heute schon H&M gesagt. Insofern
ja gut, das, also, die Bank gibt es ja so in der Form auch nicht mehr. Die wurde ja dann übernommen. Es war damals die Vereins- und Westbank.
Einverstanden. Ja,
cool. Und habe da über Geld natürlich eine Menge mitbekommen. Ja. Keine Frage. Aber ich habe schon immer ein gutes Verhältnis so gehabt. Ich habe immer Geld gehabt, als Kind schon eigentlich, weil ich da auch immer schon sehr früh gearbeitet habe. Mit 13 habe ich angefangen, für die Apotheke Sachen auszutragen. Immer gesehen, dass ich eigenes Geld verdient habe. Und auch, das, auch den Wert des Geldes zu schätzen gewusst, weil ich wusste, was damit zusammenhängt, um es zu bekommen. Dass man dafür was tun muss. Mhm. Aber ich habe immer gern gearbeitet. Und ich habe immer jeden Job auch mit einer Verantwortung, das ist immer wieder beim Thema, gemacht und immer ernst genommen. Ich denke mir, wie kann jemand zum Beispiel bei McDonald's im Vorstand sitzen und alle Mitarbeiter führen, wenn er nie gelernt hat, wie man Pommes in der Fritteuse macht.
Korrekt.
Und das finde ich wichtig. Ich habe im Theater irgendwie viele Stationen selbst bearbeitet. Ich habe an der Tür gestanden, Karten eingerissen, als Platzanweiser gearbeitet, ich habe als Ankleider gearbeitet, die verschwitzten Klamotten den Leuten an- und ausgezogen und mit der Hand gewaschen und selbst dort auf der Bühne gestanden, wusste aber immer zu schätzen, was die Leute da leisten. Und das finde ich halt einfach auch wichtig, zu wissen, wovon man spricht.
Das passt ja auch zu unserer Speaker-Tätigkeit. Das kommt ja auch ganz häufig vor, das ist natürlich ein internes Thema, aber das können wir gerne mal nach außen tragen, dass wir intern natürlich ganz, ganz oft innerhalb der Branche sozusagen das Gespräch haben. Du darfst nur dann auf die Bühne gehen, wenn du was zu erzählen hast.
Ja, das finde ich wichtig. Also es gibt ja irrsinnig viel, gut, gibt es ja in jedem Bereich irrsinnig viele Quacksalber, die einfach sich ein paar Fakten irgendwo anlesen und die dann erzählen. Das ist okay, aber was ich ja vorhin schon gesagt habe, man kann es nicht mehr einfach nur Fakten da rausballern, ohne eine gewisse Emotionalität damit reinzubringen.
Exakt, kommt nicht an.
Ich will damit nicht sagen, dass Leute nicht wissen, wovon sie reden, wenn sie es nicht selbst erlebt haben, aber ich glaube schon, dass es nachhaltiger ist, wenn die Leute selbst erlebt haben, was sie wissen.
Ja, die besten Geschichten sind immer die eigenen. Und ich glaube, das Leben schreibt unglaublich viele eigene Geschichten. Wenn du also da draußen jetzt zuhörst und sagst, ja, ich möchte auch mal Redner werden, ich möchte auch mal auf die Bühne, dann sei herzlich willkommen. Das Leben schreibt unheimlich viele Geschichten, wenn du sie wahrnimmst, wenn du darüber nachdenkst, was das dir sagen soll. Du hörst übrigens ja auch diesen, also zumindest das ist meine Überzeugung, hörst du diesen Podcast oder dieses Interview nicht zufällig oder schaust uns jetzt zufällig zu, sondern das soll auch dir irgendetwas sagen, weil du vielleicht ein Thema Verantwortung in dir trägst und sagst, das habe ich bisher nicht so gelebt, da habe ich bisher etwas nicht draus gemacht. So ähnlich geht es uns beiden ja auch, dass wir sagen, wir haben eine Geschichte, die muss einfach raus. Da denke ich gar nicht drüber nach, warum, ich werde zum Beispiel oft gefragt, warum machst du das, was du da machst? Die Frage habe ich mir nie gestellt.
Ich auch nicht. Also ich merke einfach nur, wenn ich jetzt auch unterwegs bin und Leute sehe, die halt offensichtlich viel zu viel auf den Rippen haben und dann vielleicht noch mit einer Zigarette da stehen oder ja. Ich denke so, okay, es ist natürlich irgendwo vielleicht nicht eure Entscheidung, so zu werden, aber es ist eure Entscheidung, so zu bleiben. Tut was, es lohnt sich. Und ich möchte einfach was von diesem neuen Lebensgefühl mitgeben und den Menschen eine Möglichkeit geben. Gut, jetzt kann man mir vorwerfen, okay, jetzt schreibt ein Buch darüber, das wir dann noch verkaufen. So, ganz ehrlich, noch eine interne Geschichte, die wir jetzt hier ausplaudern. Mit Büchern verdient man kein Geld. Das, was ich da an Arbeit reinstecke ins Buch, das kriege ich nie wieder raus. Überhaupt keine Frage.
Das kommt mir bekannt vor.
Da hätte ich wahrscheinlich mit dem berühmten Pommes bei McDonald's mehr Geld verdient. Wahrscheinlich.
Ja.
Ich weiß es nicht. Aber das ist nicht das Motiv. Und es geht auch nicht darum, mein Ego zu befriedigen. Oh, ich habe jetzt ein Buch geschrieben oder sonst irgendwas. Sondern es geht darum, irgendwie den Leuten mitzuteilen, dass es sich lohnt, etwas zu verändern. Ich bin seit 95 auf der Bühne. Ich habe Applaus bekommen. Ich habe vor 10.000 Leuten gesungen. Ich habe vor 1 Million Publikum live im Fernsehen gesungen. Überhaupt. Das ist alles toll und alles super. Es geht mir nicht um die Anerkennung. Ich brauche das nicht mehr. Mhm. Ich habe tolle Sachen gespielt und denke jetzt so, jetzt sind die anderen mal dran. Ich bin ganz froh, in der zweiten, dritten Reihe zu stehen. Mhm. Alles toll. Aber diesmal sind es keine fremden Texte oder improvisierte Comedy, die ich abliefere, sondern diesmal kommt es aus dem Herzen und ich möchte den Leuten einfach mitteilen, dass ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn die genau das erleben dürften, was ich erleben darf. Weil, es klingt so irrsinnig kitschig und pathetisch, aber ich kann es nicht ehrlicher aussehen lassen,
als es ist. Alles gut.
Ja, aber ich muss mich ja ständig diesem aussetzen, irgendwie, dass Leute sagen so, ja, der Schauspieler weiß ja genau, wie er das machen muss und wie er Gefühle transportieren muss. Aber es ist einfach aus so einem Bedürfnis heraus, den Leuten mitzuteilen, nehmt es in die Hand, seid nicht mehr irgendwie dieses Stück Treibholz.
Wach auf.
Nehmt das Ruder in die Hand und es fühlt sich so verdammt gut an, einfach Verantwortung zu übernehmen und selbst Captain auf dem Schiff zu sein.
Sehr cool.
Ja.
Das ist ein tolles Schlusswort. Trotzdem habe ich noch drei, das kennen meine Hörer und Zuschauer schon, drei Sätze, die ich dich bitten würde zu beenden.
Ja.
Meine Comicserie heißt ja Geld ist und die Menschen versuchen ja auf diese Weise dann, oder setzen das ja auch teilweise schon um, aber es ist bei vielen eben noch nicht angekommen, was Geld eigentlich für sie ist. So könnten wir jetzt auch sagen, Verantwortung ist. Was mich interessiert, was für dich Geld ist. Wenn wir den Satz beenden, heißt er, Geld ist für mich persönlich
ein gutes Werkzeug im Leben zurechtzukommen, aber nichts, was per se glücklich macht.
Sehr gut.
Ja.
Zweiter Satz, die richtige Einstellung zu Geld ist für mich persönlich
sehr wichtig, weil nur die richtige Einstellung zu Geld ist zu einem guten Werkzeug macht.
Und der dritte Satz, der praktische Umgang mit Geld ist für mich persönlich
ein tägliches Abenteuer. der praktische Umgang für Geld ist meiner Familie so viel davon bereitzustellen, dass sie verantwortungsvoll und glücklich damit den Alltag bestreiten können.
Ich habe beim ersten Mal, als wir uns kennengelernt haben, gesehen, dass du mit deinem Handy quasi bezahlst, mit diesem Piep an der Kasse.
Ja, genau.
Bist du Kartenzahler, Barzahler, beides?
Ich bin eigentlich, ja, beides. Also ich bin schon Barzahler da, wo es geht, aber da, als wir den Kaffee trinken waren, das hatte ganz praktische Gründe, weil ich da oft bin und es ist billiger, als sich ein Büro zu mieten. Und mit dieser App, die ich habe, ist der Kaffee einfach noch ein bisschen günstiger.
Also es gibt schon Gründe, auch mal die Technik zu nutzen. Viele sagen, ja, Bargeld ist sowieso out und kaum einer weiß noch, wie ein 500er aussieht, der soll ja sowieso abgeschafft werden. Aber es gibt eben auch diejenigen wie mich, die sagen, die Haptik ist wichtig und diese App vermittelt dir das Gefühl, ähnlich wie Paris Hilton das mal gesagt hat, das ist mir egal, was das Kleid kostet, ich zahle ja eine Karte. Ne?
Sagen Sie doch, die Benzinpreise erhöhen, ich tanke eh mehr für 20 Euro.
Genau, die Nummer. Ja, schön, dass du da warst. Ein tolles Schlusswort war das auch an der Stelle, sich bewusst zu machen, was Verantwortung heißt. Und das findest du in jedem Lebensbereich wieder. Du kannst das jetzt wunderbar adaptieren auf deinen Beruf. Du kannst sagen, wenn ich dafür verantwortlich bin, dass ich glücklich bin in meinem Beruf und du machst etwas, wo du morgens aufstehst und dich quälen musst, dann ist das genau das Gleiche, das kannst du in jeden Lebensbereich transportieren. Und wir beide stehen jetzt für das Thema primär Gesundheit und Geld. Und wenn du dir bewusst machst, wenn du diese beiden Bereiche schon im Griff hast und sagst, jetzt habe ich mein Geld im Griff, jetzt habe ich meine Gesundheit im Griff, ich habe die Entscheidung getroffen, ich mache mich auf einen neuen Weg, dann wirst du feststellen, da gibt es noch ein paar mehr Baustellen, liebevoll ausgedrückt im Leben. Und wenn du dich all diesen nacheinander widmest, dann bist du auf den Weg gekommen, ein erfülltes Leben zu suchen und zu finden. Und das ist das, weshalb wir hier auch zusammensitzen.
Richtig.
Gibt es noch etwas, was du sozusagen noch als zentrale Message mit auf den Weg geben möchtest, wenn wir jetzt am Horizont angekommen sind? Wenn jemand sein Ziel erreicht hat, wie fühlt sich das an?
Es fühlt sich toll an. Es ist ein schleichender Prozess und es ist okay. Ja nicht von heute auf morgen, dass jetzt das Leben komplett anders ist, sondern viele Sachen werden erst rückblickend klar, wie sie im Vergleich waren. Mhm. Ich habe jetzt nicht von heute auf morgen 80 Kilo verloren oder 70 Kilo verloren, sondern viele Sachen sind ja jetzt erst klar geworden und rückblickend muss ich sagen, ich würde gerne mich mit 25 Jahren in den Arm nehmen und sagen, komm, mach es jetzt.
Wow. Das lassen wir jetzt so stehen. Euch ein, wie soll ich sagen, tiefgründiges, nachdenkenswertes Gespräch verarbeitend entlassen wir euch jetzt. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ihr da seid.
Danke für deine Zeit. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal mit einem weiteren tiefgründigen Thema. Und liebe Grüße aus Hamburg.
Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und Sie haben neue Impulse und Inspiration für Ihren Tag erhalten. Ich bin sehr dankbar, dass Sie Ihre wertvolle Zeit mit mir teilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Podcast bewerten. Sie helfen mir damit, dass ich möglichst viele Menschen mit meiner Botschaft erreiche. Herzlichen Dank dafür. Beginnen Sie jetzt gleich, die Tipps der heutigen Folge umzusetzen. Nutzen Sie das Momentum, damit auch Sie sagen können, it's more than money. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, Ihr Andreas Enrico Brenn.